1908. Die Frauenrechtlerin Kamila Jelinek fordert auf der Generalversammlung des Bundes Deutscher Frauenvereine die Abschaffung des Paragraphen 218. Heute, über 100 Jahre später, heißt es noch immer im Strafgesetzbuch der BRD: Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und das, obwohl die Frauenbewegung die Abschaffung des Paragraphen immer wieder zu einem ihrer Kerngeschäfte erklärt hatte. Vor und während des Liberalisierungsprozesses Mitte der 70er Jahre, der unter anderem die Fristenregelung einführte, war der Kampf gegen den Paragraph 218 eins der zentralen Themen. 15 Jahre später hatte sich an der realen Situation der Frauen kaum etwas geändert. Außer, es waren noch komplexere Vermarktungsprozesse der Reproduktionsfähigkeit von Frauen hinzugekommen. 2 Frauen erinnern sich an den gleichen Kampf unter unterschiedlichen Vorsätzen.
Hier im Studio sitzt jetzt Gabriele Schlesiger. Sie war ab Mitte der 80er Jahre aktiv in der Bewegung gegen den Paragraphen 218 und gegen die damals aufkommende Gen- und Reproduktionstechnologie. Und sie ist heute bei den Unabhängigen Frauen in Freiburg. Daneben Ingeborg Fulbe. Sie ist 68 zum Studieren nach Freiburg gekommen, also direkt in die Anfänge der damaligen Studentenbewegung hineingeplatzt. Sie hat sich damals eigentlich gar nicht als Frau unterdrückt gefühlt und ist erst mit dem Kampf gegen den Paragraphen 218 feministisch politisiert worden. Heute beschäftigt sie sich als Psychoanalytikerin weiterhin mit geschlechtsspezifischen Themen. Ja, die erste Frage geht an dich, Ingeborg. Die 70er Jahre waren ja irgendwie ein Jahrzehnt, was, so stelle ich mir das jetzt jedenfalls vor, von sehr unterschiedlichen Einflüssen geprägt wurde. Also eben einerseits die 68er, die ja auch irgendwie ein grundlegend neues Verhältnis zur Sexualität eingefordert haben. Die Pille wurde erfunden und andererseits waren so die 40er, 50er Jahre, in denen eben eure Mütter jung waren, auch noch gar nicht so lange her. Kannst du ein bisschen die Atmosphäre beschreiben, die gesellschaftliche Atmosphäre, in der euer Kampf damals stattgefunden hat?
Ja, man muss sich vielleicht vorstellen, man wurde ja damals erst mit 21 volljährig. Das heißt, man war in gewisser Hinsicht juristisch noch mit 18, 19, wenn man Abitur machte, unter Aufsicht der Eltern. Ja? Und wenn du zum Beispiel nach Hause deinen Freund mitbrachtest und was mit dem in deinem Zimmer, konnten deine Eltern wegen, gab einen Kuppeleiparagrafen, der später abgeschafft wurde, konnten die noch belangt werden. Ja? Das heißt also, ich ging damals mit meinem damaligen Freund nach Freiburg, wir gingen zusammen hierhin zu studieren, 500 Kilometer weg von zu Hause, das war so diese Freiburg oder Berlin, waren so die beiden Städte, die so in Frage kamen, der kriegt den Studienplatz hier. Und das war natürlich erstmal was total Befreiendes. Ja? Und gleichzeitig war die Atmosphäre in dieser Stadt so, möbliertes Zimmer, bis 10 Uhr Herrenbesuch, musste man unterschreiben, hat man sich zwar nicht dran gehalten. Ja? Und dann kam man in die Universität, ich war ja erst bei den Germanisten, bei Germanistik und Philosophie auch studiert. Ja, und da gab es eine sogenannte Basisgruppe Germanistik, ja, die machten da, sangen Lieder gegen den autoritären Professor und so. Ja, und da kam man sofort in eine Atmosphäre rein, die einerseits verunsichernd war, weil man suchte ja auch schon auch noch ein Stück Halt, man war ja jung und wie kann man jetzt so einen Professor gleich so bekämpfen, und andererseits aber auch das Rebellische, ja, und dass man anders leben wollte als die Eltern, besonders natürlich auch die Mütter, die du gerade angesprochen hast, das spielte, ohne dass man es reflektierte, ja, man lebte es einfach.
Ja, du hast gesagt, du bist mit dem Kampf gegen den Paragraphen 218 dann auch in die Frauenbewegung hereingerutscht. Dieser Kampf hat ja irgendwie nicht isoliert stattgefunden, sondern war auch verbunden mit so einer grundlegenden Wiederentdeckung des weiblichen Körpers oder vielleicht auch so einer Wiederermächtigung. Wie habt ihr versucht, euch diese Selbstbestimmung über den eigenen Körper wieder anzueignen?
Das ist insofern ein bisschen eine schwierige Frage, weil die Christiane, die ich damals kennenlernte, die auch in Biel aktiv war und die damals schon Medizin studiert hat, die war jemand, die war in Amerika gewesen und hatte diese Conscious Reasoning-Gruppen, diese Selbstuntersuchungsgruppen. Für mich persönlich war das jetzt ehrlich gesagt kein Thema. Für mich war sowas wie, es gab die Pille, ich brauchte keine Angst haben, bei der Sexualität Kinder zu kriegen. Ich hatte einen Freund, man hat aber auch mal was mit anderen ausprobiert. Also ich habe mich da durchaus nicht enteignet gefühlt.
Du hast gesagt, für dich war die Pille eine super Sache. aber ihr habt auch, also in der Zeit jedenfalls gab es ja auch so Verhütungsberatungsstellen, die Frauenbewegung sozusagen selbst organisiert hat. Also inwiefern war Verhütung trotzdem für euch noch ein Thema?
Ja, es gab ja doch auch, also erstmal gab es Frauen, die Pille gar nicht vertrugen. Und dann natürlich für manche Frauen fühlte sich das an, ich muss die Pille nehmen, damit der seinen Spaß hat, ja, und ich jetzt keinen Grund mehr habe, Nein zu sagen. Ja, und es gab sicher auch Männer, die das ausnutzten. Ja, wieso und so, kannst du auch die Pille nehmen, ja, so, also man muss sich um nichts kümmern. Nicht? Und überhaupt jetzt nur die Frau, die Verantwortung hat für eine Schwangerschaft. Das war ein ganz wichtiges Thema.
Ja. Ihr wart auch ziemlich kritisch gegenüber Frauenärzten, oder?
Frauenärzte haben ja eher oft so einen Duktus, weiß ich, haben sie vielleicht manchmal auch heute noch, ist ja bei Medizinern oft so, dass sie nicht mit den Patienten, mit den Frauen reden, sondern über oder was zuordnen. Ja? Und es wurde natürlich als etwas erlebt, Bevormundung.
Aber da hätte ich gerade mal eine Frage an dich. Warst du eigentlich damals dabei, wo in der Schwarzwaldstraße im Frauenzentrum und dann in der Luisenstraße sind ja Bogen verteilt worden. Wie ist dein Frauenarzt? Kannst du ihn empfehlen? Und es gab dann in diesen beiden Frauenzentren, erst Schwarzwaldstraße, dann Luisenstraße, wirklich Empfehlungen von Frauenärztinnen, die dann auf dich eingehen, die sich Zeit nehmen für Gespräche und. Das müsste eigentlich ja auch noch deine Zeit gewesen sein.
Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Nicht? Das wurde also von den sogenannten Medizinerfrauen, also den Medizinstudentinnen, die hatten das doch nicht angeregt, nicht? Und auch mitentwickelt, nicht, dass wir wollen selber entscheiden, bei welchen Ärzten, ja, was habt ihr für Erfahrungen, wir nehmen das jetzt selber in die Hand.
Was tat eine Frau Anfang der 70er Jahre, wenn sie ungewollt schwanger wurde?
Die Frau wurde ja, wenn sie daran dachte, also dass sie das Kind nicht bekommen kann, aus unterschiedlichen Gründen, war sie ja, wenn sie das umsetzen wollte, also einen Schwangerschaftsabbruch machen wollte, war sie ja in unserem Land kriminalisiert. Ja, das war ja wirklich, das heißt, sie hatte die Möglichkeit, ins Frauenzentrum zu gehen, sich Adressen zu holen, zum Beispiel.
Was für Adressen Holland waren das?
Oder England war aber relativ weniger, weil da muss man ja hinfliegen, das war irgendwie komplizierter. In England war es ja auch möglich, eine Schwangerschaftsunterbrechung zu machen. Aber sonst waren es eigentlich Adressen in Holland, Utrecht und so weiter, also relativ grenznah. Und auch Pro Familia spielte damals schon eine Rolle. Ja? Gab es ja schon, wenn auch noch nicht so als Modell-Dings und so weiter. Also man kannte Ärztinnen, die da zum Beispiel arbeiten, die wussten dann darüber Bescheid. Das war dann aber natürlich nicht offiziell. Ne?
Wie eng wart ihr, habt ihr euch verbunden gefühlt mit den Frauen, die ihr da beraten habt?
Die jetzt im Frauenzentrum beraten.
Genau, und denen ihr Adressen gegeben habt nach Holland. Ihr habt ja auch teilweise Frauen, glaube ich, begleitet.
Ja. Die Christiane und ich sind einmal gemeinsam mit einer Frau nach Holland gefahren, haben die da begleitet. Da hat man sich ein Auto ausgeliehen von irgendeinem, der den BMW des Vaters fuhr und so. Muss man sich mal vorstellen, ne? Sind wir da zu dritt mit einem BMW von Freiburg nach Holland. Ne? Wir zu zweit, damit wir uns abwechseln konnten, im Auto fahren. Ja, das waren alles so Sachen, nicht? Weil wir natürlich die Vorstellung hatten, wie alleine man sich da fühlen kann. Also wenn jetzt nicht ein Partner, ein Freund eine gute Begleitung macht, nicht wahr? Dass für das Paar was Gemeinsames ist, nicht, dass wir dringend das Gefühl haben, da braucht jemand einfach eine Unterstützung. Wir hatten schon, glaube ich, das Gefühl, auch wenn man jetzt die Pille genommen hat, in so eine schwierige Situation können wir alle irgendwie kommen. Ja, man kann ja auch mal die Pille vergessen oder so. Also auf jeden Fall, das war ein solidarisches Gefühl. Ja.
Und trotzdem, denke ich, waren wir privilegierter. Wir waren hier in der Stadt. Oder in anderen Städten, wo man dann wirklich Frauen begleitet hat, Frauen beraten hat. Aber Frauen auf dem Land, die weit weg waren von den Städten, die hatten das Problem ganz anders. Die hatten keine Beratung, wenn sie nicht irgendjemand in der Stadt kannten oder von irgendjemand gehört hätten, wo sie hingehen konnten. Die Ärzte auf dem Land nicht immer diejenigen waren, die beraten haben. Und da hatten wir ganz oft auch das Problem, dann irgendwann mal mitzukriegen, dass sie natürlich zu irgendwelchen Frauen oder Männern ging, die versucht haben, dann auf dem Küchentisch abzutreiben. Mhm. Ne? Und das in den 70er, teilweise noch Anfang der 80er Jahre. Ne?
74, 75 ist der Paragraph 218 ja dann tatsächlich liberalisiert worden. Also es wurde die sogenannte Indikationsregelung eingeführt. Also aufgrund einer Notlage, einer sozialen, medizinischen, kriminologischen Notlage durfte man in den ersten 3 Monaten straffrei abtreiben. Also die Situation hatte sich auf eine Art schon verbessert. Gabriele, warum seid ihr trotzdem Ende der 80er Jahre dann wieder auf die Straße gegangen gegen den Paragraphen 218?
Ich denke, das war eine doppelte Sache. Einmal mit den Memminger Prozessen.
Das war eine Prozessreihe 1988 und 89, genau. In der eben fast 260 Frauen angeklagt worden waren, weil sie eben diese rechtlichen Vorgaben der Beratungspflicht nicht eingehalten hatten. Und auch der Arzt, der das eben ermöglicht hatte, ohne diese rechtlichen Vorgaben die Abtreibung durchzuführen, stand damals vor Gericht, ne?
Genau. Das war so der Punkt, warum wirklich nochmal ganz viele Frauen auf die Straße gingen. Aber das blieb nicht nur bei Memmingen. Wir hatten ja auch Ärzte in Frankfurt, die plötzlich angezeigt wurden. Und Frauen in Rheinland-Pfalz hatten wir das. Also es war wie so ein Schneeballsystem plötzlich. Und viele Frauen bekamen Angst, dass diese ärztliche Schweigepflicht gar nicht mehr gegeben war. Mhm. Also plötzlich wurden, ich kann mich in Memmingen dran erinnern, dass 78 Namen von Frauen öffentlich vorgelesen wurden. Jeder, der mit drin saß im Prozess, die Journalisten, Journalistinnen, die haben Namen mitbekommen, die haben Namen mitbeschrieben, die plötzlich in der Öffentlichkeit waren. Das, was vorher eigentlich schon unter problematischen Beziehungen, treibe ich ab, treibe ich nicht ab, bekomme ich das Kind, was mache ich eigentlich, in welcher Situation bin ich, plötzlich du wie auf einem Pranger stehst, ja, öffentlich in einem Dorf oder in der Stadt dein Name fällt.
Yeah.
Und ich glaube, das hat damals sehr viele Frauen einfach in dem Moment bewegt und wo ganz, ganz viele Frauen gesagt haben, also jetzt geht es zu weit, jetzt müssen wir wieder etwas tun.
Mhm.
Auch Mitte der 70er Jahre gab es in Freiburg einen Prozess am Freiburger Amtsgericht gegen eine junge Frau, die eben in Holland abgetrieben hatte. Ihr habt diesen Prozess gestört damals. Ja.
Wir haben also davon Kenntnis bekommen und haben wir gehen zu dieser Verhandlung. Ja? Wir drücken aus, was wir davon halten, auf verschiedene kreative Weise. Und wir machen hinterher eine Demonstration durch die Stadt. Eine kettet sich an, da gibt es dann auch Fotos und Plakate und Megafon, auch um die Bevölkerung zu organisieren. Nicht? Und das Ganze war natürlich so eine Mischung aus einer großen Ernsthaftigkeit vom Thema her, aber natürlich auch etwas, die Freude, ja, wir haben da Kondome zum Beispiel aufgeblasen und so weiter, nicht? Und die haben sich da richtig schon geärgert im Gerichtssaal, war so ein bisschen tumultartig, dann wurden wir da rausgeschmissen, nicht wahr? Und das war ja für viele von uns auch nicht so selbstverständlich, nicht? Mit der Staatsgewalt und so, nicht? Diese Demonstration, also das war jetzt eine sehr wichtige Erfahrung. Und sehr zentral war ja insgesamt auch in der Zeit die Erfahrung, wenn wir also gemeinsam, können wir etwas zustande bringen. Und was den 218 betrifft, war also dieser Prozess eigentlich der Auftakt zu einer größeren Veranstaltung, die wir dann gemacht haben.
Das war ein Tribunal.
Das sogenannte, wir nannten das Tribunal, ja, Frauen klagen an.
Genau, ihr habt damals auch bei diesem Protest ein Lied gedichtet, Halleluja heißt das. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Was gehen den Papst im Vatikan denn eigentlich unsere Bäuche an, der niemals selbst ein Kind gebar? Halleluja! Willst du kein Kind, du kriegst es doch, sonst hätt die ganze Moral ein Loch. Die Lust ist schließlich zum Zeugen da. Halleluja! Und treibst du ab, das darfst du nicht. Kinder gebären ist Weibespflicht. Später verrecken können sie ja. Halleluja!
In Karlsruhe sitzen der Richter acht, die halten übers Gesetz die Wacht, dass alles bleibt, wie's immer war. Halleluja! Das Frauenschicksal altbewährt ist Kirche, Kinder, Heim und Herd. Damit sollen wir zufrieden sein. Halleluja, nein.
In Karlsruhe sitzen der Richter acht und das waren nämlich eben, glaube ich, sieben Männer und eine Frau. Die halten übers Gesetz die Wacht, dass alles bleibt, wie es immer war. Halleluja, das bezieht sich darauf, dass eben die Liberalisierung, die 74 eingeführt worden war durch die sozialliberale Regierung damals, eben vom Bundesverfassungsgericht eben wieder gekippt worden war, 75. Also ihr wolltet jetzt auch ein Tribunal halten, war das auch... Frauen klagen an. Also diesmal sind mal die,
ja, genau, die anklagen. Frauen klagen an. Ganz Frauen, genau. Das ist, ne, die eigentlich vom Sinn her richtige Betonung. Die Absicht in diesem Tribunal war, dass Frauen eben auftreten, sich zeigen und vermitteln, ja, was ihnen alles vorenthalten wird und wie über sie bestimmt wird. Das war also der Sinn dieses Tribunals, also eine Anklage. In dem Fall nicht, war gewissermaßen der Staat, die staatlichen Institutionen, wenn man so will, nicht wahr? Die standen gewissermaßen vor Gericht. Und jedenfalls, ich erinnere mich noch gut an die, als wir diskutierten, wo soll das Ganze stattfinden, und dann sagte jemand Paulussaal, und dann haben wir noch gesagt, na, noch nichts, was mit der Kirche zu tun hat und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Audimax, oh Gottes Willen, so viele Leute, ja? Und das haben wir aber durchgezogen, das waren 1200 Menschen. Das Audimax war gerammelt voll, ja? Also das war eine wirklich großartige Veranstaltung. Wir waren ungefähr 25 bis 30 Frauen, die sich natürlich auch in Untergruppen aufgeteilt hatten mit verschiedenen Darstellungsformen auch. Ja? Also es war mit einer Dia-Show, ja? Es war mit Frauen, die für sich sprachen zum Beispiel, warum mache ich eine Schwangerschaftsunterbrechung? Die einen, wo die Beziehung nicht stimmte, ja? Die anderen, die vielleicht keine Kinder haben und so weiter und so weiter. Also es war auch von der Art und Weise, war das eben auch etwas sehr Lebendiges, sehr Kreatives. Ja? Und das war richtig innovativ auch in Freiburg.
Ich habe so ein paar Flugblätter durchgeforstet, die Gabriele eher aus eurer Zeit stammen, so aus den späten 80er, Anfang der 90er Jahre. Und mir ist aufgefallen, ihr habt schon ein bisschen anderen Schnack. Ihr werft aus einem antikapitalistischen und so einem internationalistischen Blickwinkel das Thema nochmal auf. Inwiefern habt ihr diese Debatte um den Paragraphen 218 damals nochmal neu definiert?
Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob wir ihn neu definiert haben, aber was uns aufgefallen ist, zu dem Zeitpunkt die ganze Reproduktionstechnologie und Gentechnologie, die plötzlich ganz verstärkt kam, ob das der Bundesforschungsminister Riesenhuber ist, der dazu seinen Senf abgegeben hat, dass man unter bestimmten Bedingungen gezielt erlauben darf, dass Embryonen eingefroren werden, höchstens 2 Jahre, und wenn zu Forschungszwecken oder wenn sie absterben, dass man sie einpflanzen darf. England forschte an den Tieren, ja, man klonte, man, ja, es war so ein neuer Aufbruch von Technologie. Aber uns wollte man immer weismachen oder den Frauen weismachen, dass die ganze Reproduktions- und Gentechnologie ganz wichtig für Frauen ist. Ja? Wir können gesunde Kinder bekommen. Wir können über die Genomanalyse entscheiden, ob wir dieses Kind wollen. Man wurde immer schneller und besser, in Anführungszeichen, dass man innerhalb dieser Abtreibungsindikationsfrist Dinge schon feststellen konnte, dass man genau in dieser Zeit abtreiben konnte, und Frauen wurden immer schneller gedrängt. Wenn du ein behindertes Kind bekommen solltest. Du hattest doch die Möglichkeit abzutreiben. Mhm. Damals war sogar die Diskussion kam auf, dass man diesen Frauen keine Sozialhilfe gibt und diese Frauen auch nicht finanziell vom Staat unterstützt, weil sie hätten ja abtreiben können. Und plötzlich kam so diese, sagen wir mal, Doppelmoral zustande, dass man einerseits den Frauen sagte, du hast Kinder zu kriegen hier. Ja, das war so die ganze Bevölkerungspolitik-Diskussion, hier gesunde Kinder auf die Welt zu bringen und in der dritten Welt, im Trikont, dafür zu plädieren, dass die Frauen sich sterilisieren lassen oder nur ein Kind kriegen oder so gut wie gar keins. Die Erde ist übervölkert. Hier Kinder ja, dort nein. Also die Frauen hatten dort gar nicht die Entscheidung. Die sollten dort zur Abtreibung gezwungen werden oder Sterilisation. Und hier war Abtreibung nicht erwünscht von gesunden Kindern. Aber wenn sie dann nicht gesund sind, in Anführungszeichen, was dann immer in der Gesellschaft definiert wird, was ist gesund oder nicht gesund, dass die Frauen das dann tun sollten.
Euer Hauptpunkt war ja sozusagen, dass Frauen in ihrer Gebärfähigkeit eigentlich kapitalistisch verwertet werden. Wo hat sich das besonders gezeigt, diese Verwertbarkeit?
Gesunde Kinder in Anführungszeichen, die gehen dann in den Kindergarten, in die Schule, sie gehen in die Lehre, sie studieren, sie sind verwertbar in der Reproduktion, in der Arbeitswelt und nicht umgekehrt, da haben wir irgendwelche Menschen, die nicht funktionieren. Und das andere war halt, BASF und andere Firmen fingen dann an, die Genomanalyse zu machen bei Leuten, die in bestimmten Firmen gearbeitet haben. Da ging es dann gar nicht mehr darum, ändere ich meine Produktionsverhältnisse, versuche ich die Menschen mit weniger Chemikalien in Verbindung zu bringen, sondern man untersuchte sie über die Genomanalyse, inwieweit sie auf bestimmte Stoffe reagieren und anfälliger für Krebserkrankungen später sind oder dem Arbeitgeber zur Last fallen, dem Staat zur Last fallen, dass sie gar nicht mehr eingestellt werden, sondern man ihnen von vornherein sagt, wir nehmen euch nicht. Und das fing in dem Moment in der USA an. Da hatten ganz viele Firmen schon die Genomanalyse, wo sie wirklich in solchen brisanten Firmen, Technologiefirmen schon Menschen untersucht haben und schon selektiert haben. Ja, und gesagt also wir haben, gucken,
wer passt dazu und wer nicht.
Wer passt dazu und nicht ich ändere etwas im Umweltschutz oder in den Arbeitsbedingungen, sondern ihr passt und das kommt uns billiger, als wenn wir euch haben, ihr seid nachher krank, arbeitslos und ihr kostet uns nur Geld.
Apple und Google haben ja vor wenigen Tagen angekündigt, dass sie Frauen Social Freezing ermöglichen, also das Einfrieren der Eizellen, um ihre Karriere in den wichtigen Jahren der 30er nicht zu gefährden und das Kinderkriegen sozusagen auf später zu verschieben. Hat diese Ideologie also gesiegt?
Ich würde sagen, ein Stück weit schon, weil es war ja relativ still drumherum, weil In-vitro-Fertilisation, Genomanalyse, all das haben wir tagtäglich gehabt. Da hat schon keiner mehr drüber geredet und ich glaube, die Diskussion, was heißt gesiegt? Ich würde eher sagen, wir haben ein Stück weit verloren an dem Punkt, dass wir das gar nicht mehr so öffentlich wirksam machen konnten. Klar, wenn eine Frau einen Wunsch nach einem Kind hat, dann will ich ihr das nicht verwehren, aber die Industrie hat einen Zweig daraus gemacht. So. Und genauso jetzt, wenn Google oder andere Firmen ankommen und sagen, ihr könnt ja hier eure Eizellen einfrieren, damit ihr dann später doch noch Kinder bekommt, dann heißt es ja im Grunde genommen nichts anderes. Ich bestimme über dich. Nicht die Frau entscheidet mit ihrem Partner oder Partnerin, jetzt wollen wir ein Kind. Ja? Jetzt ist für uns die Entscheidung gekommen. Sondern wenn ich Karriere machen will, wenn ich alles unter einen Hut kriegen will, bin ich ja schon fast gezwungen, in den nächsten Jahren zu sagen, okay, ja, ich lasse es einfrieren. Was dann vielleicht passiert, ja, oder was da für Krankheiten oder Nichtkrankheiten oder sonst was entstehen, das wissen wir ja alles gar nicht.
Ja, wenn ich da eins zu ergänzen darf, ich glaube, es hat zwei Aspekte. Es hat auf der einen Seite den Aspekt, zu suggerieren, alles ist möglich. Ja? Mhm. Und die Frau, die nicht alle Möglichkeiten wahrnimmt, die macht was verkehrt. Ja, also das schafft von daher einen Druck. Und es geht um die Verfügung und es gibt eine Tendenz im Moment, also schon seit einiger Zeit, Jede Woche erscheint mindestens ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung Wissen, da ist in der immer die Wissenschaft die sogenannte, was alles inzwischen genetisch ist. Gestern lese ich in der Süddeutschen Zeitung, wie jemand auf Placebo reagiert, also Medikamente, die keinen Wirkstoff haben. Auch das sei genetisch, hätten jetzt wieder drei Harvard-Professor herausgefunden. Also da ist ganz eindeutig, je mehr wir der Genetik zuordnen, ja, also wen jemand liebt, ja, wie er sich sexuell identifiziert, ja, sonstiges, ja, alles genetisch, dann können wir natürlich anfangen, mit den Genen zu manipulieren. Also es geht um eine enorme Industrie und um einen enormen Versuch, Herrschaft zu erlangen.
Wir haben jetzt einen großen Bogen gespannt. Yeah. Wenn ihr jetzt nochmal zurückguckt auf euren Kampf gegen den Paragraphen 218 und was damit verbunden war an Kampf für Selbstbestimmung über Reproduktivität, wie erfolgreich schätzt ihr euren Kampf ein?
Ja, man muss es schon vielleicht im Kontext sehen der gesamten Aufbruchsbewegung damals. Also dass eine neue Generation von Frauen in dem Fall, aber überhaupt eine neue Generation hingegangen ist und gesagt hat, wir lassen es nicht mehr zu, dass alles über uns bestimmt wird. Das hat natürlich schon einerseits eine große Veränderung im sozialen Klima gebracht. Also das muss man schon sagen. Insofern ist es ein Erfolg gewesen, abgesehen von der realen Veränderungsprogramme. Andererseits ja, sind aber die Bestrebungen und das ständige Bombardement, was heißt es, eine Frau zu sein, was ist eine richtige Frau, sind so gewaltig und so stark, ja, dass ich weder heute an der Universität, da steht ja niemand mehr auf, und was die da eigentlich für einen Quatsch erzählen. Ja, also die ganze Bologna-Zerrissenheit, also diese Veränderung des Studiums, ja, hat ja die Funktion, dass man möglichst nicht mehr selbstständig denkt. Ja, ja, und diese Normierung, ja, also jedes Magazin von anspruchsvollen Zeitungen besteht zu 90% aus Mode seit 2 Jahren. Ja, also die Beschäftigung mit dem Äußeren, Druck auch, was richtig und was falsch ist, ja, und wie man, die ist so ungeheuerlich heute auf die jungen Frauen, finde ich. Also stärker als zu meiner Zeit. Also so ist jedenfalls mein Eindruck.
Ich würde gerade sagen, wir gehen ganz stark wieder zurück. Ich würde mir wirklich wieder wünschen, es würde so einen Aufschrei geben. Ja, so jetzt mit Anne Wiezorek, ja, Hashtag Aufschrei. Dass wir einfach wieder an so einen Punkt kommen, wo doch mehr einfach sagen, halt, stopp mal, jetzt reicht's.
Jetzt reicht's. Ingeborg Fulbe und Gabriela Schlesiger über ihren Kampf gegen den Paragraph 218. Einen Kampf, der weitergeht. Kürzlich erst haben Abtreibungsgegner den Umzug der größten Abtreibungsklinik Baden-Württembergs verhindert. Ihr Leiter wurde als Massenmörder diffamiert und nach Drohungen zog der neue Vermieter den ausstehenden Mietvertrag für die Klinik zurück.